Audio Now.
Woran glaubst du? Sonntagsfrühstück mit Humberg und Brandl.
Rita Süssmuth, der Name steht für den Kampf um Gleichberechtigung. Gleichberechtigung von Mann und Frau. Warum ist das heute ein Thema, Heribert?
Weil Gleichberechtigung nach wie vor nicht erreicht ist. Sie steht zwar seit 1949 im Grundgesetz und wenn man so will, ist Rita Süssmuth eine späte Mutter des Grundgesetzes, weil sie ihr politisches Leben lang um Gleichberechtigung gekämpft hat, für Gleichberechtigung gekämpft hat und jetzt feststellt, es geht ja wieder zurück. In den Parlamenten ist der Anteil der Frauen am geringer werden, er nimmt ab. Und deswegen streitet sie heute für Paritätsgesetze, für Gesetze, die dafür sorgen sollen, dass der Anteil von Frauen im Parlamenten halbe-halbe ist. Deswegen streitet sie für Quotenregelungen in der Wirtschaft, in Vorständen, in Aufsichtsräten. Das ist ein Thema, das für die ganze Gesellschaft relevant ist.
Frau Süssmuth, ich bin jetzt 43, ungefähr so alt, wie Sie waren, als Heiner Geißler Sie für die Politik gewonnen hat. Inzwischen sind 40 Jahre vergangen. Wie ist Ihr Resümee?
Mein Resümee ist sehr gemischt, aber ich habe es nicht bereut.
Nicht aufgeben, gegenhalten. Und das verbinde ich mit Ihnen als Persönlichkeit. Deshalb würde ich ganz gerne mehr über Sie als Mensch erfahren und würde Sie gerne bitten, ich habe einige Aussagen vorbereitet, die möglichst intuitiv und spontan zu beantworten, wenn möglich in einem Satz zu vervollständigen.
Versuch's mal.
Womit ich mich in meiner Kindheit am liebsten beschäftigt habe.
Nicht mit Puppen.
Drei Dinge, die ich meinen Eltern zu verdanken habe.
Die Härte, mit denen sie diese ganz schwierigen Jahre durchlebt haben, nicht aufgegeben haben. Dieses, wie gehen wir mit den Härten des Lebens um? Wie halten wir da zusammen? Wie gehen wir mit Konflikten um, damit es nicht zerbricht?
Meine größten Stärken sind?
Durchhalten.
Ein Wert, der mich treibt?
Sind die Menschen, Menschenliebe. Also ich habe viele Enttäuschungen erlebt, aber die größte Stärke liegt in den Menschen, seiner Kreativität, seinem Willen zur Veränderung, der so oft geblockt wird.
Mein politisches Vorbild?
Wenn ich nur eins nenne, dann war es mein Vater. Weil der in mir nicht zur Ruhe brachte, was will ich denn machen? Warum bin ich auf der Welt?
Das ist bei meinem Vater auch so. Das ist auch mein großes Vorbild. Bei Helmut Kohl denke ich an?
An einen großen, mächtigen Mann. Mit einem breiten Mantel und ich verschwand darin wie ein kleiner Wurm.
Männer sind?
Menschen wie du und ich.
Der Vorteil des Alters besteht darin, dass
man auch im Alter aktiv und jung bleiben kann, im Denken und Tun.
Zum 75. Geburtstag der CDU wünsche ich der Partei,
auch wenn es um eine Zeit geht nach Angela Merkel, eine neue Dynamik entfaltet und dabei neues Denken zulässt.
Womit hat Heiner Geißler Sie damals eigentlich geködert? Was hat Sie motiviert, in die Politik zu gehen?
Also es war die Zeit, ja, wenn Sie so wollen, der Aufrüstung. Und das war nicht meine Welt. Ich glaubte nicht, dass wir damit die Welt verbessern können. Wir müssen zu anderen Lösungen kommen, sonst gehen wir selbst in diesem Machtgefüge mit unter.
Aus der Wissenschaftlerin Süssmuth ist im Lauf der Zeit eine Politikerin geworden.
Ja, aber vielleicht keine richtige.
Oh, was heißt das?
Weil Politiker von vornherein fragen, was ist machbar? Würde ich sagen, ja gut. Aber was wollt ihr denn machen? Naja, also ich muss ja ein Ziel haben. Das ist war so eine Sache. Der Weg ist das Ziel. Da habe ich mit Angela Merkel nie übereingestimmt, weil der Weg ist lang, das habe ich lernen müssen. Aber Wenn ich nicht weiß, wohin ich will, könnte ich ja x-mal die Straße wechseln.
Dann wird der Weg noch länger.
Vielleicht oder auch vielleicht kürzer. Wenn der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin zur Politikerin wird, dann muss sie es irgendwo signalisieren. Sie ist mitverantwortlich für das, was wir tun. Aber es gehört zur Wissenschaft gehört die Distanz im Sinne nochmal nachdenken, nochmal fragen, nochmal
hinterfragen.
Also ich sage jetzt nicht sich versichern, denn in der Wissenschaft ist das meiste nicht sicher.
Auch bei Corona, dem großen Thema derzeit, ist es ja so, die wissenschaftliche Erkenntnis ist vielleicht nicht so fundiert und so klar, wie wir es gerne hätten.
Wie wir es gerne hätten, aber wie es auch, das habe ich selbst erlebt bei AIDS, Handeln ist auch gefragt, bei sehr geringem Erkenntnis. Das fordert auf, weiter zu fragen und zu ergründen, mehr zu wissen. Aber Sie können nicht warten mit dem Handeln, bis Sie das Wissen haben. Das erlebe ich jetzt wieder, ja, wenn wir dann den Impfstoff haben. Das erinnert mich auch an damals.
Ich meine, wobei ja die Vorstellungen zur Quarantäne damals noch viel krasser waren. Da wollten ja zum Beispiel Peter Gauweiler wollte ja die AIDS-Kranken auf irgendwelchen Inseln unterbringen. Also richtig absondern.
Ein Grundsatz, wir bekämpfen die Krankheit, nicht die Kranken. Und ich muss Ihnen sagen, ohne die, jetzt das große Wort Zivilgesellschaft, ich sage jetzt mal, ohne Menschen, ohne Bürgerinnen und Bürger, hätte ich das nicht geschafft. Wir haben in der Zeit erst gelernt, anders über Sexualität zu sprechen. Die Sprache war verheerend. Die ganze Denkungsart war eigentlich so verkommen in der Sprache, dass ich dachte, so kommen wir nicht weiter.
Wenn wir nicht mal ordentlich drüber sprechen können.
Ja.
Und jetzt haben wir über AIDS geredet, weil es Parallelen gibt bei der AIDS-Bekämpfung, bei der Corona-Bekämpfung von heute. Wie hat denn und wie verändert denn derzeit Corona, das Virus, die Situation in den Familien?
Es ist ein Zurückgeworfensein auf die Familie, auch Flucht in die Familie.
Ich habe viele Freundinnen mit kleinen Kindern im Kindergarten, schulpflichtigem Alter. Und mein Eindruck ist, dass das, was wir uns eigentlich als gleichberechtigte Beziehung mit unseren Partnern vorstellen, in vielen Fällen eine Rolle rückwärts macht. Und diese Frauen jetzt Kinder wickeln, zu Hause den Mann bekochen, zwischendurch noch eine Videokonferenz mit dem Arbeitgeber, so eine wahnsinnige Arbeitsverdichtung, wahnsinniger Stress und dabei eigentlich in alte Rollenmuster reinfallen. Wie würden Sie die unterstützen, wenn Sie jetzt noch Familienministerin wären?
Die Rückkehr in die Familie ist eine Scheinlösung. Wie schaffen wir Regelungen, die den Menschen weiterhelfen? Ja, dazu gehören für mich die neuen Ideen. Wie verbinden wir Ganztagsgrundschule, Kitas mit Familie? Nicht? Und nun fühlen sich im Augenblick die Frauen verlassen. Sie können ihre Etagentür schließen und sind wieder allein. Ich vertraue darauf, dass sich die Frauen, das haben sie ja schon seit langem getan, sich vernetzen. Aber im Augenblick ist offenbar das Leid noch nicht groß genug, dass es zu dieser öffentlichen Vernetzung kommt. Denen können wir nur helfen, indem das zivilgesellschaftliche Engagement, und da würde ich sagen, von Frauen und Männern wächst. Also ich erlebe durchaus auch Männer, auch in der eigenen Familie, die das Kinderwickeln, wenn darüber geredet wird, die lachen darüber, weil sie es schon seit Jahren machen. Aber es ist eine Minderheit. Und da wir die Arbeit von Frauen niedriger einstufen, manchmal brauchen wir es dringend, aber wir müssen den Frauen erklären, was ist eigentlich die Wichtigkeit eures Tuns. Ich erlebe viele Wissenschaftlerinnen, die mitten auf dem Kurs ihres beruflichen Aufstiegs und den Schwierigkeiten, dann geht's, kehre ich zurück in die Familie. Es sind ja nicht nur erfüllte Leben, sondern die einen würden sagen, ja, die sind halt gescheitert. Und den Begriff des Scheiterns, den gibt es so für mich nicht, ja. Wir erleben Widerstände, auch Rückfälle. Aber da halten wir doch nicht still, wie wir das im Augenblick tun.
Es ist ja Ihr schönes Motto, dass man immer wieder aufsteht, scheitert, wieder scheitert,
besser scheitern.
Ja. Aber in dem Kontext habe ich mich gefragt, Ihr großer Kampf derzeit ist ja der für Parität, für Paritätsgesetze. Wir stellen fest, in den Parlamenten geht der Anteil der Frauen wieder zurück. Haben Sie den Eindruck, es ist, man hätte es früher machen sollen?
Ja, aber sicher. Also ich sage Ihnen, ich bin wieder aufgewacht. Eigentlich gehört man mit 83 nicht mehr in die Gesellschaft, sondern irgendwo still und leise. Und dann habe ich mir gedacht, verkalkt bin ich noch nicht völlig. Natürlich werden die Kalkansätze sichtbar. Aber jetzt ist der Moment zu fragen, was haben die damals, die Frauen, das war eine ganz große Leistung, lange gebraucht, in der Zeit des Ersten Weltkrieges. Denn wir haben das Wahlrecht, das aktiv...
Frauenwahlrecht, 1918, 19.
Ja, ja. Was haben die gekämpft? Was haben sie gelitten? Und wenn Sie sich die Reden dieser Frauen anschauen, boah, Respekt. Die haben nie gedacht, allein Frauenfragen zu behandeln, sondern die Fragen der Menschen, der Gesellschaft und ihrer Veränderung.
Das heißt, Sie haben das Vorbild der Frauen von 1918, 19 jetzt als Verpflichtung betrachtet, zu sagen, wir machen dort weiter. Die haben das Frauenwahlrecht eingeführt und ich setze jetzt und wir setzen jetzt durch, dass der Frauenanteil und in den Parlamenten die Hälfte beträgt.
Sehen Sie, wir können jetzt nicht so tun, da kann man nichts machen. Das wäre natürlich der Mehrheit der Gesellschaft sehr recht. Die alten Platzverteilungen, aber das sind nicht mehr die Frauen von damals. Aber in ihnen ist dieser Bruch. Sie haben studiert, sie haben gute Ausbildungen, auch praktisch gute Ausbildungen gehabt und sind heute kompetent. Und wir lassen sie nicht an die öffentlichen Dinge heran. Das ist Verfassungsbruch. Und wir reden über den Verfassungsbruch, sobald wir überhaupt so etwas wie Angleichung Männer- und Frauenanteile. Wir müssen doch mal weg von diesem alten Konflikt Männer, Frauen und ihn fruchtbar überführen.
Da blitzen die Augen. Ich hoffe, dass ich in 40 Jahren mit genauso viel Werf für meine Themen einstehe, wie Sie das machen.
Sie sind dann wieder aufgewacht, als Sie sich das Vorbild der Frauen von 1918, 19 vor Augen gehalten haben und haben dann den Kampf um die Parität begonnen, um Gesetze, die dafür sorgen, dass der Anteil von Frauen in den Parlamenten hälftig wird. Hatten Sie schon geglaubt, es sei vergeblich? Und welche Zuversicht haben Sie, dass Sie es durchkriegen?
Also wer aufhört zu kämpfen, für einmal gewonnene Erkenntnis, der hat einen Teil von sich selbst aufgegeben. Und die Widerstände sind im Augenblick wieder immens groß. Aber, und ich hatte mir selbst Barrieren gepflanzt, die jetzt diese Paritätsgedanken behindern. Das ist die Quote. Ich hatte ja geglaubt, dass man mit Festlegung von bestimmten verbindlichen Anteilen, wir haben ja immer nur ein Quorum unverbindlich gehabt.
In der Partei.
In der Partei. Das hat sich überhaupt nicht bewährt. Diese Parität erscheint wie ein Ungestüm. Dabei ist es die konsequente Folge der Gleichberechtigung, des Zusammenwirkens beider Geschlechter an unserer Gegenwart und Zukunft. Und da muss ich Ihnen sagen, bedarf es der Mithilfe, ohne die kommt der Öffentlichkeit. Das, was die damaligen Kämpferinnen gewusst haben. Gute Ideen ist das eine, Mir ist so oft in meiner Fraktion gesagt worden, ja, mögen alles gute Ideen und Studien sein, aber zeigen Sie uns Ihre Mehrheit. Die Mehrheit, die dieses Gedankengut vertritt und auch durchgesetzt haben will. Wir haben sehr viel getan für das Recht des Einzelnen, aber das Wir verlernt. Und darum kämpfe ich jetzt. Es geht nicht einfach darum, mehr Frauenrechte, sondern die Gesellschaft mit allen Beteiligten zu verändern. Also wir haben im Augenblick so viele gute Ideen in der Gesellschaft. Wenn wir einen Teil davon zum Prinzip in der Politik machen würden, kämen wir weiter.
Sie glauben, dass die Parität die guten Ideen in der Gesellschaft für die Politik fruchtbar macht?
Fruchtbar machen kann, wenn man will. Für mich ist es nicht mehr eine Frage, was steht sachlich dagegen. Wir können heute nicht, glaube ich, nicht mehr behaupten, das rechtliche Denken steht gegen Parität, sondern das politische Denken steht gegen Parität.
Und das wollen Sie ändern. Sie wollen sagen, der politische Wille fehlt. Muss in Richtung Parität gehen. Und dann
haben wir nicht alle Probleme gelöst, aber so einen großen Schritt getan, wie er 1918 getan worden ist. Also mir ist ganz wichtig, dass die Männer dabei sind. Da würden Sie sagen, das ist zu spät, das ist nicht zu spät. Weil die Männer ja auch in Erfahrung gebracht haben, was bringt das uns? Es ist ja nicht nur Verlust, sondern Gewinn. Und ich werde wahrscheinlich wieder scheitern.
Nein.
Aber es muss jetzt auf den Tisch. Es ist ein längerer Prozess.
Also es braucht keine.
Aber er ist jetzt dran und nicht wieder vielleicht in 20 Jahren.
Es braucht keine neue Frauenbewegung in engerem Sinn, sondern es braucht eine neue gesellschaftliche Bewegung.
Genau.
Ich würde gerne noch ein bisschen, dass Sie Bilanz ziehen. Von den Enttäuschungen in der Politik haben Sie schon einiges erzählt. Aber was halten Sie denn für Ihre größten Erfolge? Was haben Sie erreicht? Was ist Ihnen wichtig von dem, was Sie in den 40 Jahren gemacht haben?
Ist ja wenig, was ich erreicht habe, aber für mich ist ganz wichtig, dass ich das Aussichtslose in was Reales verwirklichen konnte. Und mein größter Erfolg war, wir leben jetzt in der Corona-Zeit, das war die ganz schwierige Zeit von AIDS, HIV-Infizierten. Da mit Menschen die Erfahrung zu machen, wir sind stärker als einzelne Politiker, die nur den Menschen als Gefahr sehen, den ich kontrollieren muss, dem ich nicht zutraue. Das war diese Haltung, wir bekämpfen nicht die Kranken, sondern die Krankheit und helfen den Kranken. Die hat sich durchgesetzt. War ein zweiter Erfolg, der ist sehr viel weniger da. Mein nicht endender Kampf um die Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung von Menschen, ob Männer oder Frauen. Und diese Ungleichheit, die wir dort immer noch haben, die blockiert uns und gibt eigentlich einem Großteil der Menschen, über die Hälfte sind Frauen, nicht den Platz, den sie haben könnten, wenn wir uns darauf einlassen, dass sie so mitgestaltend, mitfördernd, mitverändernd sind wie die Männer. Darum werde ich auch weiter kämpfen. Und wenn ich jetzt in einem Atemzug doch auch Frauen und Männer nenne, dann erlebe ich in der Welt zu viel Unterdrückte, Gefolterte, zur Gewalt, von der Gewalt missbrauchte Menschen, die nichts mit Frieden und Freiheit zu tun haben.
Aber glauben Sie wirklich, dass Gleichberechtigung irgendwann Selbstverständlichkeit sein wird?
Nein, dieses Spannungsverhältnis wird bleiben. Damit kommen wir nicht zur Welt. Aber was am stärksten gelernt wird, wer ist der Stärkste?
Darf ich Sie mal ganz persönlich fragen, ist es Ihnen denn in Ihrem eigenen engsten Umfeld, in der Familie, geglückt, Gleichberechtigung, Gleichstellung zu erleben, zu praktizieren? Oder ganz pointiert gefragt, ist Ihr Mann gleichberechtigt?
Ich hätte diesen Weg gar nicht gehen können, ohne einen Mann, ohne einen Vater, der das auch ermöglicht hätte. Denn das heißt ja, von eigenen Bestrebungen Abstriche machen, sich auf Tätigkeiten einzulassen, die ich als familienbezogen bezeichne, sich um die Kinder kümmern und nicht nur um das Wickeln, sondern sie zu begleiten in ihrem Lebensweg. Das ist auch bei uns nicht ohne Konflikte abgegangen, aber ich sage Ihnen, dies immer wieder neu auch zu erkämpfen, im Alter möchte man ja wahrscheinlich noch stärker in die alten Rollen. Und das müssen wir verhindern.
Und dagegen kämpfen Sie auch zu Hause?
Ja.
Wie machen also, Sie das? Vielleicht kann ich noch was lernen.
Sehr unterschiedlich. Manchmal durch nicht ansprechen zum falschen Zeitpunkt.
Aufpassen, Kerstin.
Das ist ganz entscheidend. Und die Situation nutzen, das ist, erstens braucht der andere auch Anerkennung und Lob. Nicht? Und nicht nur ständig die Defizite. Wir sind eine Gesellschaft, die kennt sich aus in den Defiziten und nicht in dem Potenzial. Das ist ein langer Umgewöhnungsprozess, zumal unsere äußeren Strukturen andere Rollenbilder vorgeben. Die Frau in Teilzeitarbeit oder in Minijobs. Der Mann in ordentlichen Berufsanstellungen und Positionen. Der Mann als Wissender, als Kompetenter, als hart durchgreifender, die Frau als empfindsam, zu
weich.
Aber
das finde ich total spannend, was Sie sagen. Im richtigen Moment ansprechen, auch anerkennen, nicht immer nur den Finger in die Wunde stecken. Was noch? Wie haben Sie in Ihren eigenen vier Wänden, in Ihrer eigenen Familie versucht, im Alltag gleichberechtigt zu leben?
Ja, indem ich meinen Beruf so ausgeführt habe. Man könnte kritisch fragen, waren Sie oft zu stark Berufsmensch?
Genau.
Haben Sie zu viel erwartet?
Hat Ihre Familie gelitten?
Die Familie. Ja, da liegen Mängel vor. Weil wenn Sie von einer Sache so erfüllt sind, müssen sie immer wieder erinnert werden. Stopp, nämlich zurück. Aber ich kann auch warten. Das muss man auch lernen. Nicht zu denken, nun habe ich heute das entscheidende Wort gesprochen und ab morgen wird alles anders. Das ist ein allmählicher Prozess, nicht frei von Rückfällen.
Warten ist Liebe, ne? Wie war das?
Ja, das Private ist nicht easy.
Würden Sie denn, wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, nochmal die Dinge anzugehen, würden Sie ganz vieles ganz anders machen?
Ganz anders nicht. Ich bin froh, dass ich da als, jetzt wird man sagen, Laienpolitiker reingekommen bin. Ich habe viel gelernt in der Politik. Und nicht jetzt, um stehen zu bleiben, sondern um das, was wir als richtig erkannt haben. Es ist mir noch nicht völlig gelungen, die Frauen in größerer Zahl mitzunehmen. Ja, da hat sich eine Menge verändert, auch aufgrund ihrer Kompetenz, ihrer eigenen Lebensweisen. Ja. Und sie stoßen auf den harten Widerstand, wie ist das denn gesellschaftlich zu leben? Daran müssen wir jetzt hart arbeiten, sonst verlieren wir sie.
Wie würden Sie denn mich motivieren, in die Politik zu gehen? Wie bekommen wir mehr?
Sie ist jetzt so alt wie Sie damals.
Also ich würde Ihnen nicht empfehlen, das nur allein zu versuchen. Jetzt nicht in dem Sinne ich, sondern was ist jetzt dran? Was müssen wir gemeinsam bewegen? Und man muss auch bereit sein, Enttäuschung hinzunehmen. Also wenn Sie meinen, das ist eine enttäuschungsfreie Zeit, dann sage ich trotzdem nicht, lassen Sie die Finger davon, weil man auch gerade bei Enttäuschung lernt. Ich habe immer überlegt, wie kommt es das nächste Mal wieder in die Tür rein, die schon zugeschlagen war. Also dieses Türen neu öffnen und Menschen können ungemein stark sein, wenn wir sie, wie wir so sagen, auf dem richtigen Fuß erreichen.
Ja. Ich wollte Sie eben fragen, was die Erziehungswissenschaftlerin und erfahrene Politikerin Rita Süssmuth Eltern empfiehlt zu einer Erziehung der Gleichberechtigung. Wenn ich es jetzt recht verstehe, ist das Allerwichtigste, auf Enttäuschungen vorzubereiten und klarzumachen, dass man nach Enttäuschungen nicht aufgibt. Ist das gleich?
Das letzte Jahr, aber diese Erziehung zur Gleichberechtigung, da sind wir zwar auf dem Weg, aber welches Recht habe ich? Welches Recht haben meine Geschwister? Welches Recht haben die Frauen, haben die Männer? Und dieses Abgeben von spezifischen Frauenkompetenzen finde ich auch wichtig, weil ich erlebe, wie einfühlsam Männer sein können. Das sind nicht nur ständig die Vertreter von Macht, sondern sie können auch sehr einfühlsam sein, sich hineinversetzen in die Lage des anderen.
Haben Sie es in der Politik erlebt?
Ja. Also nicht in dem Bereich der Spitzenpolitiker, da gibt es nur wenige.
Wo denken Sie hin, wenn Sie an die Nachfolge von Angela Merkel denken, wenn Sie an den Parteivorsitz der CDU denken? Wünschen Sie sich es auch, dass Angela Merkel weitermacht?
Nein. Ich finde es gut, dass sie mit dieser Klarheit sagt, ich nicht mehr. Das ist bei Helmut Kohl verpasst worden. Also wenn jetzt der Ruf, sie sollte weitermachen, ist das für Sie ehrend, aber das ist nicht die Lösung.
Woran glaubst du? Der Podcast mit Humberg und Prantl.
Audio Now.